Der Schatz im Acker und die kostbare Perle aus Matthäus Kapitel 13, Vers 44 bis 46. Ich habe es nochmal unterschrieben, und zwar von guten und bösen Kaufleuten. Das Himmelreich gleicht einem Schatz, verborgen im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und in seiner Freude geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft den Acker. Wiederum gleicht das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen suchte, und da er eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Wir erkennen schnell aus dem Text, dass es hier nicht um irdische Schätze geht. In diesem Gleichnis gibt es zwei grundsätzlich verschiedene Auslegungen, wer Perle und wer Kaufmann ist. Ich fange einmal mit der nicht so bekannten Auslegung an, denn diese hat auch interessante Parallelen aufzuweisen hinsichtlich dessen, was Gottes Gemeinde darstellt. Der Kaufmann ist in diesem Fall Jesus. Er ist auf die Erde zu uns gekommen, um zu suchen, was verloren ist. Er sieht in uns das, was wir selber nicht wahrnehmen. Die Perle sind wir Menschen, die an Jesus glauben und ihm nachfolgen. Sie werden oder haben schon sein Erlösungsangebot angenommen. Das ist der schreckliche Preis, den Jesus bezahlen musste, um uns zu erwerben. Im Text steht, er verkaufte alles, was er hatte. In diesem Sinne war es sein irdisches Leben, was Jesus für uns aufgab und er sein kostbares Blut für uns vergoss. Er sieht in uns die Versammlung der Heiligen. Heilig bedeutet rein, absolut rein. Wohlgemerkt, es ist die Sicht Gottes auf uns, nicht unsere Sicht. Es ist ein unsichtbarer bzw. geistlicher Prozess, diese Reinheit, die wir bekommen haben durch sein Blut. Eine Perle ist lieblich anzuschauen und umso größer sie ist, je mehr beeindruckt sie. Wenn wir uns dagegen mit dem Schatz im Acker beschäftigen, so wissen wir nicht, um welche Wertgegenstände es sich dort handelt. Handelt es sich um Münzen, Edelmetalle wie Gold etc.? Und so gibt es zwei nennenswerte Unterschiede. Erstens, die Perle würde man zerstören, wenn man sie zu teilen versucht. Sie hat nur ihren besonderen Wert in ihrer Ganzheit. Sicherlich wird das Material der Perle, der Perlmutt, auch weiterverarbeitet, aber in dieser ursprünglichen Form hat sie einen besonderen Wert. Gold zum Beispiel ist nicht auf eine Grundform stilisiert, sondern lässt sich besonders gut weiterverarbeiten, ohne dass sie seinen Wert verliert. Zum Beispiel Goldfolie hat gerade mal eine Dicke von einem 8000stel Millimeter. Natürlich können auf seltene Goldmünzen und Goldschmuck aufgrund ihrer Geschichte oder besonders aufwendigen Herstellung höhere Preise ausgelegt werden. Hier wird aber der Wert des Goldpreises immer gesondert nach dem Marktwert ermittelt. Und der höherwertige Preis ergibt sich dann je nach Nachfrage oder nach der Seltenheit der Münze oder des entsprechenden Schmuckstücks. Der zweite Unterschied wäre, dass die Perle von einem Lebewesen geschaffen worden ist. Wenn ein Fremdkörper in das empfindliche Schaleninnere der Perlmuschel eindringt, wie zum Beispiel ein Sandkorn, dann kann es eine gefährliche Infektion im Muschelfleisch auslösen. Die Muschel verteidigt sich dagegen, indem sie eine Perlmuttschicht um den Eindringling bildet. Ein jahrelanger Prozess der Perlenbildung beginnt. Wenn man sich diesen erstaunlichen Effekt der natürlichen Schmuckbildung ansieht, dann erahnt man, warum Jesus die Perle als Beispiel erwähnt hat. Denn er hat nicht die Sünde als Eindringling uns verunreinigt und hat nicht Jesus dafür gesorgt, dass wir geschützt sind von den Folgen dieser unheilvollen Verbindung. So wie die Perle von einem Organismus geschaffen wurde, so ist das Evangelium geschaffen von dem lebendigen Gott. Die Perlmuttschicht, die uns das Heil bringt, die den Eindringling einkerkert. Und deswegen ist es Gott so wichtig, dass wir eine Einheit sind. So wie eine Perle nur eine Einheit sein kann. Gott möchte nicht auf Perlensplitter blicken, wenn er auf die Gemeinschaft der Gläubigen sieht. Dann würde ja der feindliche Eindringling wieder offen liegen. Das passiert, wenn wir uns spalten. Die Sünde, die uns doch einst trennte, von Gott liegt wieder frei. Deswegen sollen wir zulassen, dass Jesus in uns arbeitet, um die bedrohlichen Eindringlinge, die uns zu spalten versuchen, immer wieder in Gefangenschaft zu nehmen. Ursache für Streit und Zwietracht gibt es ja vielerlei. Dass Menschen untereinander sehr unterschiedliche Auffassungen, Reaktionen und Gefühle haben können, ist eine Sache. Prägungen aus der Kindheit, Verletzungen, Enttäuschungen eine andere. Und in der Außenwelt, außerhalb der Gemeinde, sind es die vielen Veränderungen bzw. auch Bedrohungen, wie zurzeit noch die Pandemie, aber auch der Krieg in Ukraine und zwischen Russland und Ukraine. Ja, die ganzen gesellschaftlichen und politischen Veränderungen, die auf die Gemeinschaft der Gläubigen einwirken. Sie bleiben nicht spurlos in der Gemeinde. Es ist Arbeit, ein richtiger Lernprozess, Veränderungen, Verführungen und Bedrohungen immer wieder wahrzunehmen und einzuordnen. Geduld und Empathie zu entwickeln für unsere Geschwister. Wir bleiben nicht schuldlos. Wir werden immer wieder auch mit unserer Unzulänglichkeit als Christen konfrontiert. Die größte Waffe ist aber die Vergebung. Da flieht der Teufel und die Perle bleibt intakt. In Philipper Kapitel Vers 2 lassen die Apostel Paulus und Timotheus der Gemeinde im Philippi ausrichten: Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Soweit der Bibeltext. Das gemeinsame Ziel ist, die Ewigkeit von Gott im Himmel zu verbringen. Und dort wird all das von uns abfallen, was uns hier auf der Erde noch beschwerlich ist. Und wenn wir diese wunderbare Verheißung durch Jesus Christus haben, dann lasst uns doch nach Kräften jetzt schon so leben, als wären wir bereits im Himmel. Denn das ist das beste Zeugnis, das ist die aufgeschlagene Bibel, die wir unserer Umgebung zeigen können. Nun zur anderen Auslegung, bei der die Perle nicht wir, sondern Jesus Christus ist. Wir sind also der Kaufmann, der sucht und diese wunderbare Perle findet. Und hier findet man auch wieder die Parallelen, die dieses Gleichnis von Jesus so wertvoll machen. Gott hat wie die Muschel eine Perle bildet, um den Eindringling unschädlich zu machen, Jesus Christus auf die Erde geschickt, um die Sünde, die die Menschen befallen hat, unschädlich zu machen. Und nun sind wir der Kaufmann, der alles, was er besitzt, gibt, um diese Perle zu erhalten. So erleiden auch wir eine Art Tod in dieser Welt. Nicht, dass wir jetzt all unser Hab und Gut hergeben sollen, aber wir sollen ihm alles unterstellen. Ja, unser ganzes Leben soll unter der Herrschaft Jesu Christi stehen. Der Tod des eigenen Egos, das ist für die Welt befremdend. Dabei wird Jesus niemals mutwillig bzw. schädlich über uns walten. Es ist die Vertrauensfrage: Hältst du zu mir, auch wenn die Welt um dich herum sich von dir abwendet? Und ja, Jesus hat auch mal einen gewissen reichen Jüngling anbefohlen, sein ganzes Vermögen den Armen zu geben, mit anschließender Aufnahme in seinem Jüngertrupp, damit er absolute Gewissheit auf das Hineinkommen ins Reich Gottes haben sollte, denn das war ja sein Problem. Die Ungewissheit trotz seines vorbildlichen Lebenswandels seit Kindheit an. Der Grund also von Jesu Roskur für den Jüngling war, er hing zu sehr an sein Vermögen. Es hinderte ihn daran, sich Jesus anzuvertrauen. Und da bin ich wieder in dem Kern des Evangeliums, worauf es doch ankommt. Nämlich nicht das gutbürgerliche, fromme Leben, denn es rettet nicht. Daran ist natürlich kein Falsch, dass du deine Geschäftigkeit im Leben ordentlich führst. Es regelt die Dinge, die du in diesem begrenzten Leben hast. Und du tust es ja auch für dich. Die Disziplin, gesund zu bleiben, sich nicht gehen zu lassen, sich zu versorgen. Das Einhalten von Gesetzen, um nicht für andere eine Belastung zu sein, sprich zu egoistisch zu sein. Der Jüngling hatte alle Gebote gehalten von Jugend an. Und Jesus gewann ihn sogar lieb im Gespräch mit ihm. Aber den entscheidenden Schritt wollte er nicht tun. Und es hätte ihm einen solchen Frieden eingebracht. Das Erlösungslied von Nikolaus von Zinzendorf drückt diesen Sachverhalt in seinen Versen sehr gut aus. Ich lese daraus Vers 1, Vers 7 und 8. Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werd eingehen. Solange ich noch hienieden bin, so ist und bleibet das mein Sinn. Ich will die Gnad in Jesu Blut bezeugen mit getrostem Mut. Du Ehrenkönig Jesu Christ, des Vaters einger Sohn du bist, Erbarme dich der ganzen Welt und segne, was sich zu dir hält. Ich erinnere mich, Bruder Meilige hat das immer gern aufgesagt bei Gebetsversammlungen. Der ein oder andere wird sich erinnern daran. Ich komme jetzt nochmal auf den Schatz im Acker zurück. Dieses Beispiel ist eigentlich sehr merkwürdig, denn es geht hier nicht mit rechten Dingen zu. Eine Bibelauslegung geht davon aus, dass derjenige ein Sklave gewesen sein müsste, denn er war auf einem Acker, der ihm nicht gehörte. Über einen Acker läuft man nicht einfach drüber, sondern dies ist Land, das jemand gehört und darauf wird gearbeitet. Da befindet sich entweder Saat oder die Frucht, je nach Jahreszeit, und da geht man eigentlich nicht drauf spazieren. Der Finder arbeitet also für den Besitzer dieses Ackers. Denn zu jener Zeit waren es ja die Angestellten bzw. Sklaven, die diese Arbeiten verrichteten. Vielleicht war es auch ein Mittelloser, der sich vom Ackerrand etwas sammelte, das war gesetzlich erlaubt, und dann den Schatz bemerkte. Den Acker zu kaufen, um den Schatz für sich zu beanspruchen, ist gesetzeswidrig. Der Besitzer hätte schon nach damaligem Recht über diesen Fund informiert werden müssen. Der Schatz hätte dem Besitzer des Ackers gehört und nun hat der Sklave sein ganzes hart erworbenes Salär zusammengekratzt, um sich das Land zu erwerben, möglicherweise sogar sich freizukaufen. Denn er besaß ja nun eigenes Land, von dem er sich hätte ernähren können. Ich bleibe nochmal bei der Spekulation mit dem Sklaven, denn hier finde ich etwas sehr Substanzielles, was diesen Schatz ausmacht. Liegt jetzt die Bedeutung auf, dass Jesus Christus freimacht? Eine Erkenntnis Gottes mitten im Alltag? Denn es müsste zwangsläufig ein Schatz ja im geistlichen Sinne sein, wie ich es schon am Anfang erwähnt hatte. Dass durch seine Kraft Menschen ihr Leben verändern können, berufen werden aus armen, widrigen Verhältnissen zu neuem gottgeweihten Leben? Wer konnte sich als Sklave oder Mittellose ein Stück Land kaufen und mit der Gefahr entdeckt zu werden, illegale Beute gemacht zu haben? Nein, ich denke, Jesus hat hier nicht die Rechtsprechung gegen sich aufbringen wollen. Wohlgemerkt, der Kaufmann suchte nach dem Wertvollen. Er hatte Bildung, Sachverstand, Kultur und die Zeit, die ihn befähigte, auf Geschäftsreisen zu sein. In diesem Gleichnis mit dem Acker wurde nach dem Schatz aber gar nicht gesucht. Man vermutet das ja auch nicht. Es wurde scheinbar zufällig gefunden. Und auch das ist eine Wahrheit, dass Gott auch Menschen erscheint, die gar nicht nach ihm gesucht haben. Weil sie unter Knechtschaft stehen, keine Zeit haben zu suchen, sondern das zu denken und zu tun, was man ihnen vorgibt. Da ist keine Bildung, keine Zeit, sich etwas Neues anzusehen. Da ist häufig eine andere Religion, der man zu folgen hat. Der Alltag wird bestimmt von mühevoller Arbeit und bestenfalls dumpfer Zufriedenheit in der wenigen Zeit des Ausruhens. Der Schatz steht auch hier für das Evangelium, für den Himmel Gottes. Gottes gutes Wort, das die Menschen befreit aus einer Knechtschaft. Es ist normalerweise verborgen, aber Gott gibt auch viele Hinweise in der Geschäftigkeit unseres Lebens auf dem Acker, wo auch dem unverständigen Analphabeten das Herz aufgeht. Ich möchte mal was nachfügen, weil ich das nochmal gemerkt habe in dem Predigtvers, dass auch er stand, er verbarg es. Also man denkt ja, er hat den Schatz gefunden, er verbarg ihn dann wieder, wenn man jetzt wieder an das Materielle denkt. Aber ich glaube, das ist hier das Wort Gottes, was er in seinem Herzen verbarg, was er gefunden hatte und verbarg für sich. Ja, und so ist also Gottes Wort begegnet einem auch im Alltag. Und so wie der Muslima, die nur Pflichterfüllung und Angst kannte, Jesus zeigte sich ihrem Traum. Sie erkannte das erste Mal in ihrem Leben, dass sie geliebt wird. Gott ermöglichte ihr ein neues Leben in Freiheit. Der Analphabet, der eine Bibel fand und sie dennoch wunderlicherweise lesen konnte. Später tauchten Missionare in seinem Ort auf und wunderten sich, dass er schon so vieles über Gottes Wort wusste. Der ehemalige DDR-Grenzpolizist, der an der Mauer seinen Dienst viele Jahre versah. Sein Geist, idealisiert für das einst sozialistische Regime, lehnte den Glauben ab. Eines Tages ging er an eine Kirche vorbei und hörte von draußen den Abschiedssegen aus Philipper Kapitel 4. Und der Friede Gottes, welcher höher ist denn alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Er dachte sich, ein Friede, der höher ist als alle Vernunft. Welcher Friede soll das sein? Es ließ dem Mann keine Ruhe und er forschte nach und entdeckte die Bibel, sprach mit Gläubigen und wurde Christ. Schätze im Alltag, ein Traum, eine Bibel oder nur ein Vers daraus. Wir sehen, hier sind die guten Kaufleute, die, wenn man es mal so nennen darf, ihr Geschäft des Lebens gemacht haben. Ob als Geschäftsmann, Frau im Salon oder als Arbeiter, Arbeiterin in der Fabrikhalle. Für Gott gibt es keine Grenzen, die haben wir oft im Kopf. Sie stellen dieser Botschaft der Erlösung durch Christi alles andere unter. Alles hat natürlich seine Berechtigung, von den Finanzen, der Partner- und Jobsuche bis zur Freizeitgestaltung und der Auswahl der Wohnung. Alles in Christus, unserem Versorger und Ermöglicher. Ein Leben aus seiner Kraft, dankbar und tröstend, das ist die wahre Freiheit. In ihm finden wir die Ausgeglichenheit, den Mittelpunkt unseres Lebens. In ihm haben wir die Gemeinschaft mit der großen Schar der geistlichen Geschwister. Das ist der Schatz, den einem niemand nehmen kann. Was machen übrigens die schlechten oder ganz direkt gesagt die bösen Kaufleute? Die kommen ja in diesem Gleichnis nicht vor. Aber sie werden in der Schrift auch erwähnt. Sie hängen weiter an den Schätzen dieser Welt. Ihre größte Angst ist der Verlust ihrer geliebten Güter. Sie können noch so erfolgreich sein und gut situiert. Entschuldigung. Das Damoklesschwert über ihre Seele bleibt bestehen, wenn sie den Frieden mit Gottes nicht finden. Zum Ende hin nochmal einige Verse aus Offenbarung, Kapitel 18, ab Vers 11. Hier wird dieses Verhängnis deutlich beschrieben. Das ist eine endzeitliche Vision über ein modernes Babylon, eine Stadt voller Sünde und Reichtum, das Gottes Gericht anheimfällt. Und die Kaufleute auf Erden werden weinen und Leid tragen um diese Stadt, weil ihre Ware niemand mehr kaufen wird. Ware aus Gold und Silber und Edelstein und Perlen und feinen Leinen und Purpur und Seide und Scharlach und allerlei wohlriechendem Holz und allerlei Gerät aus Elfenbein und allerlei Gerät aus kostbarem Holz und Erz und Eisen und Marmor und Zimt und Balsam und Räucherwerk und Myrrhe und Weihrauch und Wein und Öl und feines Mehl und Weizen und Vieh und Schafe und Pferde und Wagen und Leiber und Seelen von Menschen. Und das Obst, an dem deine Seele Lust hatte, ist dahin und alles, was glänzend und herrlich war, ist für dich verloren und man wird es nicht mehr finden. Die Kaufleute, die durch diesen Handel mit ihr reich geworden sind, werden fernab stehen, aus Furcht vor ihrer Qual weinen und klagen. Weh, weh, du große Stadt, die bekleidet war mit feinem Leinen und Purpur und Scharlach und geschmückt war mit Gold und Edelstein und Perlen, denn in einer Stunde ist verwüstet solcher Reichtum. Und jeder Steuermann und jeder, der mitreiste, und die Seeleute und alle, die auf dem Meer arbeiten, standen fernab und schrien, als sie den Rauch von ihrem Brand sahen. Wer ist der großen Stadt gleich? Und sie warfen Staub auf ihre Häupter und schrien, weinten und klagten. Weh, weh, du große Stadt, von deren Überfluss reich geworden sind alle, die Schiffe auf dem Meer hatten, denn in einer Stunde ist sie verwüstet. Soweit der Bibeltext. Hier wird geklagt, was das Zeug hält. Das Unheimliche daran ist, hier wird nicht um Menschen geklagt, nicht direkt. Denn in dieser Stadt kommen ja die Menschen durch das schreckliche Gericht Gottes ums Leben. Während also in der Stadt Menschen zum Teil bei lebendigem Leibe verbrennen, klagen sie nur um ihre Waren, die sie nicht mehr verkaufen können. Ihre Schiffe sind voller Luxusgüter, sie sind das Beste vom Besten. Offensichtlich können sie nur in dieser Stadt der Superreichen ihre Abnehmer finden. Zeigt wohl auch möglicherweise eine beklemmende Vision einer weltweiten Armut und Sklaverei im Gegensatz zu den wenigen Reichen, die es noch geben wird. Ihre Fracht, die hier weitreichend aufgelistet wird, zeigt, dass auch Menschen als Sklaven gehandelt werden. Was für eine Dekadenz hat sich denn hier etabliert? Der zweite Punkt ist ihre Angst, die mir deutlich auffällt. Sie befinden sich ja außerhalb des Epizentrums göttlichem Gerichts. Da könnte man doch denken, puh, nochmal davongekommen, wenn man ja sowieso nicht wirklich Mitleid empfindet. Doch sie vergehen geradezu vor Furcht über dieses Desaster an diesen Kostbarkeiten, die diese Stadt so schmückten. Alles wird dem Erdboden gleichgemacht. Stellen Sie fest, dass es auch Ihnen bald gilt? Wohlgemerkt, über Menschen wird nicht direkt geklagt. Es heißt immer nur die Stadt, die so prachtvoll gekleidet ist. Es ist die Angst, die eigene Existenzgrundlage zu verlieren und auch Sklave zu werden. Diese Seeleute, befanden sich in einer großen Abhängigkeit zu diesem modernen Babylon. Denn hier hat man ja die ganze Zeit in einem ausbeuterischen System gelebt und stand auf der Seite der Nutznießer. Und nun fällt der Schutz weg. Gut, ich spekuliere. Aber ich will es noch ein bisschen weiterdenken. Die reichen Geschäftsfreunde sind tot. Der Sicherheitsdienst, die Security, will weiter bezahlt werden. Plötzlich befinden sich die Händler ungeschützt unter den Menschen, die sie gnadenlos ausgenutzt haben. Die Billiglohnarbeiter, die ihre kostbaren Waren hergestellt haben, die Sklaven, die sie transportiert und misshandelt haben und so weiter. Das sind noch einmal ernste Worte, die den Charakter entlarven derer, die meinen, man kann mit skrupellosem Verhalten ungestraft immer so weitermachen. Und wir sehen hier auch, dass seit Ausbruch der Pandemie und jetzt mit dem Krieg die beginnende Schere zwischen Arm und Reich weiter auseinandergegangen ist. Große Versandunternehmen sind Gewinner der Krise. Eine oft fragwürdige und ausbeuterische Geschäftspraktik ist immer wieder anzutreffen. Um ihre Waren immer günstiger dem Konsumenten anzubieten, müssen Zulieferer und immer billiger produzieren. Das bedeutet enormen Druck auf die Hersteller. Aber man muss es ja nicht der Großunternehmer sein, der das unbarmherzige Sklaventum unter dem Stigma der überlebensnotwendigen Gewinnmaximierung weiterführt. Nein, man sieht auch in der Not, wie sich der Nachbar verhält, der sich zum Beispiel vor knapp 2 Jahren den Einkaufswagen im Supermarkt reichlich mit Toilettenpapier befüllt hat und man selber wieder vor dem leeren Regal stand. Sicher, das war keine Not. Das ist lächerlich gegenüber dem, was Menschen in vielen Regionen in der Welt an Mangel erleiden müssen. Aber man spürt hier schon einen Anfang dieser Abhängigkeit, diese Menschen nur noch auf sich blicken lässt. Man kommt dem anderen zuvor und reißt es sich unter dem Nagel. Erst habe ich mich geärgert, dann musste ich lachen und habe den Kopf geschüttelt, um dann wieder nachdenklich zu werden. Wenn schon an diesem Punkt gehamstert wird, wie wird das erst sein, wenn es mal richtig kracht? Und aktuellen Anlass, wie ist das jetzt mit den Menschen in der Ukraine, die ihre Häuser verlassen müssen? Nein, wir sind nicht perfekt an der einen oder anderen Stelle. Haben wir sicherlich alle schon einmal egoistisch gehandelt. Aber wir können daraus lernen, dass wir allezeit um einen göttlichen Versorger wissen sollten. Zum Schluss. Der Unterschied ist, dass die guten Kaufleute jene waren, die sich das Ewige angeeignet haben, um hier mit den irdischen Gütern gut zu handeln. Die Perle und der Schatz im Acker, das ist der Reichtum Gottes in Jesus, in seinem Evangelium. Es hat die Menschen in eine besondere Freiheit geführt. Sie ist so kostbar, weil sie in das ewige Leben mündet. Die bösen Kaufleute haben sich für den irdischen Reichtum auf Kosten der anderen entschieden. Es war ihr einziger Halt, den sie irgendwann ja auch wieder verlieren. Sie waren nicht frei, weil sie den ewigen Versorger ablehnten. Und ohne Gott kommt die Angst. Darum lasse ich los, was ich nicht zu halten vermag, um das zu gewinnen, was ich nicht verlieren kann. Amen.